Guten Morgen. Ich würde gern zum Anfang dieser Predigt mit euch beten. Gott, du hast die Welt erschaffen aus Freude am Leben. Und du hast den Menschen erschaffen, damit du mit ihm in Gemeinschaft leben kannst. Du wolltest ein mündiges Gegenüber und hast uns deshalb viele Freiheiten gelassen. Wir Menschen haben das oft ausgenutzt und uns so verhalten, dass du dich nicht mit uns sehen lassen kannst. Schlechte Dinge, Sünde trennt uns von dir. Aber du hast eine Lösung. Du kamst als Jesus Christus auf unsere Erde, nahmst alle Sünde auf dich und starbst wegen ihr am Kreuz. Damit hast du alles, was uns von dir trennt, besiegt. Und wir können jederzeit mit dir in Verbindung treten. Danke für deine großartige Liebe. Sprich du zu uns durch diese Predigt. Amen. Wovon lebt der Mensch? Viele Christen von euch fällt bei dieser Frage gleich ein ganz bestimmter Satz ein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Richtig, werden die ganz Schlauen sagen. Der Mensch braucht neben Brot auch was zu trinken. Man kann ohne feste Nahrung 40 Tage und länger überleben, aber ohne Wasser ist man spätestens nach 3 Tagen tot. Also als erstes gilt, der Mensch lebt vom Brot und noch mehr vom Wasser. Neben der Nahrung und dem Wasser brauchen wir Luft zum Atmen. Und im Unterschied zum Tier auch Kleidung. Und möglichst eine Unterkunft. So viel ist das gar nicht, oder? Merkwürdigerweise ist der Mensch damit nicht zufrieden. Irgendwas sagt ihm, du brauchst mehr und du brauchst was Besseres. Nämlich, das Essen und das Trinken soll bitte gut schmecken und auch schön aussehen. Und wir brauchen diverse Gerätschaften, um dieses Essen auf den Tisch zu bringen und dann irgendwie, um es kulturvoll in unseren Magen hinein zu befördern. Und schließlich hinterher noch was zum Saubermachen und zum Aufwaschen. Also möglichst braucht man auch eine Spülmaschine. Und überhaupt Möbel, also schöne Möbel, bessere Möbel. Naja, und dann noch viel mehr Zeug für Informationen und Musik und Unterhaltung und Spiele und Kommunikation. Und irgendwas in uns sagt immer wieder, du brauchst mehr und du brauchst was Besseres. Das ist so, weil es nicht nur das biologische oder körperliche Leben in uns gibt. Wir haben in uns eine Seele. Diese Seele braucht Bildung und Kultur, Schönes und Wahres oder wenigstens etwas, was man für wahr halten kann. Und Beschäftigung und Hobbys und was in die Ohren und was auf die Augen und Spiele und. Ich kann gar nicht aufzählen, wovon der Mensch lebt. So viele Bedürfnisse und Wünsche, äußere und innere, die sollen oder müssen gestillt werden. Davon und dafür leben wir. Und irgendetwas ruft immer weiter, du brauchst mehr und du brauchst was Besseres. Mein Körper und vor allem die Seele sind nahezu unersättlich. Ach so, was ganz Wichtiges habe ich vergessen. Der Mensch lebt auch vom Menschen. Er braucht menschliche Zuwendung. Und es soll diese Experimente mit Säuglingen gegeben haben. Berühmt und berüchtigt ist das Experiment von Friedrich II. Man wollte die Ursprache der Menschen herausfinden. Und so hat man Säuglinge nur äußerlich versorgt, aber nicht mit ihnen gesprochen. Und irgendwann müssen die doch anfangen zu reden. Und dann haben wir die Ursprache, dachte man. Aber die Kinder blieben sprachlos und starben. Alle. Der Mensch lebt vom Menschen, von Beziehungen, davon, dass er angesprochen wird. Er lebt von der Liebe, dass er geliebt wird und andere liebt. Aber damit müssten wir doch nun alles haben, oder? Wir leben davon, dass Leib und Seele das zugeführt wird, was sie brauchen. Deinen Hut. Der war bei der Kleidung dabei. Ach, der Hund. Entschuldigung. Okay. Das war da, braucht man auch für die Seele, viele von uns. Aber das war es immer noch nicht. Immer noch ist dieses Loch in uns, aus dem es ruft, du brauchst mehr und was Besseres. Wie kann dieses Loch nur gestopft werden? Nun, der Mensch ist nicht nur eine Zweieinigkeit aus Leib und Seele, sondern jeder Mensch ist eine Dreieinigkeit. Körper, Seele, Geist. So sieht es zumindest die Bibel. Und alles, was ich bisher angesprochen habe, betraf nur die ersten beiden Dimensionen, den Körper und die Seele. Der Körper ist das, was wir sehen, tasten, riechen. Die Seele ist das Innere, der Verstand, der Wille, das Gefühl. Die sind ganz oft mit irgendwelchen Körperfunktionen verbunden, aber beschränken sich nicht komplett darauf. Jetzt kommt der Geist. Der Geist ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich nenne es mal das Allerinnerste. Und das ist normalerweise abgestorben. Seit Adam und Eva schon. Die Bibel spricht von Menschen, die geistlich tot sind. Sie sind tot für Gott, in Bezug auf Gott. Weil der Mensch von Gott getrennt ist. Aber die Bibel weiß etwas von einer zweiten Geburt, einer Wiedergeburt. Und dabei wird der Geist erweckt. Er kommt wieder ins Leben und wird lebendig. Und wenn der Geist lebendig ist, dann kann er eine Beziehung zu Gott aufnehmen. Wir wissen ja, dass Gott auch Geist ist in einer Dimension seiner drei. Für viele Menschen in der Welt klingt das komisch, was ich jetzt erzählt habe. Vielen Menschen sind diese religiösen Bedürfnisse eine Unterabteilung der seelischen Bedürfnisse, der kulturellen Bedürfnisse. Und das Christentum rangiert unter Hobby, Freizeitbeschäftigung, Ideologie, kulturelles Erbe. In dem kann man sich halt mehr oder weniger finden und dem immer mehr oder weniger Zeit widmen, je nach Interesse und zur Verfügung stehenden Zeit. Aber das hat nichts mit einer echten Beziehung zu Gott zu tun. Es gibt viel Religiosität und Frömmigkeit auf der Ebene der Seele. Die echte Beziehung zu Gott aber findet in der Dimension des Geistes statt. Dort finden wir die höchste Erfüllung, das Beste und mehr. Leben im vollen Sinn des Wortes haben wir erst, wenn unsere innerste und höchste Dimension lebendig und aktiv ist. So hat Gott uns geschaffen. Augustin, das war ein römischer Bischof im 4. Jahrhundert, kam zu folgender Erkenntnis. Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruhig wird in dir, bis es in dir Ruhe und Erfüllung gefunden hat. Nur so kann dieses Loch in uns gefüllt werden. Nur so kann der Hunger nach dem eigentlichen Leben gestillt werden. Um vollumfänglich leben zu können, müssen also Körper, Seele und Geist ernährt werden. Viele kümmern sich aber nur um den Körper und mehr oder weniger um die Seele. Der Geist bleibt unterernährt und verhungert. Daran kann man sich gewöhnen. Aber das ist nicht das Leben, das Gott sich gedacht hat. Gott hat mehr für uns und will Besseres für uns. Und deshalb sagt Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wie viel Zeit nehmen wir uns, um den Körper zu ernähren? Die meisten von uns essen mehrmals täglich. Wie viel Zeit, Energie und Geld verwenden wir darauf, die seelischen Bedürfnisse zu stillen? Wir gehen in Konzerte, lesen ein gutes Buch und sitzen viele Stunden pro Tag vor dem Fernseher, Computer oder Smartphone. Und wie viel Zeit nehmen wir uns, unseren Geist zu ernähren? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, Zeit mit meinem Gott stärkt meinen inneren Menschen. Sie baut auf und gibt Kraft. Selbst wenn ich einfach nur so in der Bibel lese oder eine Predigt höre und in dem Moment nicht alles verstehe. Anmerkung: Du weißt und verstehst auch nicht alles, was in der Nahrung ist, die du dir in den Mund stopfst. Zeit mit Gott ist Nahrung für unseren Geist. Und so wie das Essen im Kühlschrank nichts nützt, bis man es in den Mund steckt, so nutzt deine Bibel im Schrank oder auf dem Regal auch nichts, bis du sie liest. Nun gibt es in der Sprache des Neuen Testaments zwei Worte für das Wort Wort. Das erste heißt Logos. Und Logos ist eher das allgemein und immer gültige, das logische Wort. Daher kommt unser Wort logisch von Logos. Und das zweite Wort für Wort heißt Rhema. Damit ist eher ein persönliches Wort gemeint. Ich kann also seitenlang Bibel lesen, Logos, ohne dass mich irgendwas davon beeindruckt. Und trotzdem ist es nicht umsonst. Denn dann passiert es. Ein Wort leuchtet auf. Es spricht und trifft. Und ich merke, das ist jetzt ein Wort ganz für mich persönlich. Das spricht in meine Situation, in mein Leben hinein. Und auf einmal ist etwas klar. Das ist dann ein Rhema-Wort. Also der Mensch lebt von einem jeden Rhema-Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wer so etwas schon erlebt hat, der weiß, so ein Wort gibt Kraft. Ja, so ein Wort hat heilende Wirkung. Es richtet auf, rückt auch manchmal zurecht. Und daraus kann man echt leben. Das kann sowas von ermutigen. Manchmal auch korrigieren. Da tut sich etwas Neues auf. Worte, die uns ins Leben rufen und neu beleben. Also ein Mensch kann nur wachsen und leben, wenn er angesprochen wird. Und wir leben von den Worten, die uns gesagt werden. Wirklich erfülltes Leben haben wir, wenn Gott uns anspricht. Wenn wir uns von Gott ansprechen lassen. Dieses Leben brauchen wir. Dafür wurden wir geschaffen. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Deshalb, ganz wichtig, ernähre dich mit Gottes Wort. Auf ganz unterschiedliche Weise. Die Frage ist, du als Christ, vegetierst du nur biologisch vor dich hin und lässt dich virtuell abfüllen und ruhig stellen? Oder lebst du schon? Brauche ich einmal von Matthias ein Signal, ob wir wie geplant? Ja, super. Im Mai diesen Jahres waren Markus und ich in Magdeburg auf dem Perspektivo-Kongress. Haben wir schon mal von hier vorne erzählt. Ich will euch im zweiten Teil dieser Predigt einen Impuls von Steffen Kern zeigen. Steffen ist Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, also der Vorsitzende des Dachverbands unserer Gemeinde. Dieser Impuls war der Abschluss der dreitägigen Konferenz. Vorher gab es eine Anbetungszeit und ein spezielles Lied, das heißt I Speak Jesus. Ich sage das nur, weil er da ein, zwei, dreimal Bezug drauf nimmt, dass ihr das einordnen könnt.
Wenn wir diesen Sound jetzt so mitnehmen könnten, auf dieser Welle, diesem Strom fließen und surfen, wenn wir weitergehen. Perspektivo ist ja so ein bisschen wie ein Gipfelerlebnis, wie ein Bergerlebnis, etwas Wunderbares. Etwas, wo du erfüllt wirst, was dich trägt, wo du plötzlich eine Aussicht hast, die grandios ist. Wenn das doch weiter klingen könnte und wenn diese Takte mich bestimmen könnten, meine Schritte, und wenn du Melodien mich erfüllen und tragen könnten, wenn das der Wind wäre, auf den ich segeln kann. Jesus. Ich will euch, wenn wir jetzt Segen und Sendung auf dem Programm haben, ein Bild teilen. Let's see Jesus. Habt ihr das vor Augen schon mal gesehen? Ja, einer strahlt, ein Brasilianer. Vor gut einem Jahr war ich dort in Brasilien. Die große Christusstatue, die über der Stadt steht. Christus, der groß ist, der strahlend ist. Es war ein erhebender Moment, als ich zum ersten Mal in meinem Leben dort war. Und ich kann euch beweisen, ich war tatsächlich dort. Und wenn man da oben ist und da steht, dann ist Jesus so groß. Dann siehst du fast nichts außer Jesus. Er ist so übergroß. Und alles andere, ich selber mit meinen Fragen und wer ich so bin, werd relativ klein und da ordnen sich die Dinge zu. Was für eine Perspektive. Das ist eine Aussicht, die ich gerne mitnehmen will. Und vor allem das, was man von da oben sieht, wenn man ganz nah bei Jesus ist. Man sieht auf die Stadt. Es ist ein herrlicher Ausblick. Rio de Janeiro. Der Zuckerhut, das Meer, eine fantastische Stadt, eine ikonische Stadt. Und Natur dazu, wenn man den Blick ein bisschen schweifen lässt, dann sieht man Wald und Häuser, Dschungel, Wildnis und Zivilisation, Reichtum und Armut, du siehst irgendwie alles, die Welt. Und ganz nah bei Jesus, von da oben ist es geil. Und man sieht sogar noch was. Das Stadion, wo wir Weltmeister geworden sind. Ah! Und ich war auch da unten. Es war ein erhebendes Gefühl und ich habe alle wissen lassen, die um mich rum waren, dass ich Deutscher bin. Seither bin ich als Brasilien-Missionar untauglich. Aber es war schön, tolle Perspektive, großartig da oben zu sein. Aber dann, wenn man runtergeht in die Stadt, sieht es anders aus. Da sind die Häuser groß. Und da gibt es viel zu erzählen, was in Rio los ist, in dieser Stadt. Darum geht es jetzt gar nicht. Es ist in jeder Stadt so. Da sind die Gebäude, die Not, die Armut, der Streit, die ganzen gesellschaftlichen Konflikte. Alles ist da. Du bist am Boden der Tatsachen. Es kann richtig übel sein. Irgendwie auch schön. Irgendwie auch cool. Es gibt auch Kultur und so. Lass uns das nicht schlecht reden. Aber Jesus ist da oben auf dem Berg. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Er ist ganz klein. Aber wenn man so durch die Stadt geht, dann sucht man immer wieder diesen Blick. Und sagt, ah, guck mal, da oben ist er. Da ist er, Jesus, er ist da oben. Und wisst ihr, ein bisschen kommt es mir so vor, als wären wir genauso unterwegs. Wir suchen die Bergmomente, nah bei Jesus zu sein. Wo Jesus uns groß wird. Wo er die Arme ausbreitet und wir die Hände heben und wo wir erfüllt sind, wo wir getragen sind, wo wir die Melodien in uns haben, wo wir fliegen. Und alles andere fühlen wir als Fremde da unten in der Stadt und das ist doch uneigentlich. Und ach, könnten wir immer da oben sein? Und unser ganzes gottesdienstliches Leben, unser ganzes Ding, wenn wir mit anderen reden, ist nur, guck mal, da oben ist er, Jesus. Dahin müssen wir kommen. Das ist unser ganzes Ding. Gehen wir so los? Dass wir immer zurücksehen, immer auf das Bergerlebnis zurückschauen und sagen, hey, damals war es cool. Ein bisschen was davon in Erinnerung halten und ein paar Fotos vielleicht auf dem Handy. Ich gucke das gerne an, die Bilder von Rio. Aber das ist nicht Sendung. Ich will euch noch etwas zeigen. Ein Bild, das sich uns geboten hat, als wir da oben auf dem Berg waren, neben der Statue, das mich zutiefst berührt hat, das ich erst gar nicht wahrgenommen habe und das mich aber fast umgehauen hat. Wir waren da oben, neben der Christusstatue, und es war klarer Himmel, kein Nebel. Und plötzlich, wir waren da oben 1-2 Stunden, und plötzlich ziehen innerhalb von 3-4 Minuten Wolken auf, Nebel, wie aus einer Nebelmaschine, ziehen über die Stadt, zwischen den Bergen hindurch, über das Meer, ganz schnell siehst du nichts mehr, unter dir der Nebel. Das hat so ausgesehen. Und seht ihr, was sich da abzeichnet? Wenn wir ein bisschen näher rangehen? Die ausgebreiteten Arme des Christus liegen über der Stadt. Und von uns aus gesehen, genau an der Stelle, wo darunter ein Friedhof ist. Darüber breitet Christus seine Arme aus. Noch ein bisschen näher ran. Ihr Lieben, Jesus ist nicht auf dem Berg. Jesus ist in der Stadt. Es ist für mich das Bild der Sendung. Hinunter vom Berg, hinein in die Stadt. Und das will ich euch mitgeben. Diesen Satz zuerst. Nirgends bist du Jesus näher als bei den Menschen deiner Stadt. Nirgendwo sonst. Jesus ist nicht auch, aber nicht nur auf dem Berg. Er ist genauso, er ist noch mehr, er ist noch näher bei den Menschen deiner Stadt. Dieses Mindset, ihr Lieben, haben wir oft nicht. Wir denken, Jesus finden wir nur im Gottesdienst, in der Gemeinde, im Gebet, in der Bibel. Alles nicht verkehrt. Aber Jesus, wo hat er sich herumgetrieben, wenn du die Bibel mal liest? Er war bei den Mönchen seiner Stadt. Er hat gegessen mit dem Zachäus, vom Baum zum Tisch. Und da saß er. Bei den Zöllnern und Sündern. Es kann sein, ihr Lieben, die Christenheit in Deutschland und auch sonst lebt an Jesus vorbei, weil sie sich zusammenrottet in den Räumen, aus denen heraus sie Jesus in die Welt sendet. Heute Morgen, Johannes 21. Wir suchen die Kammer, aus der heraus uns Jesus sendet. Aber du bist Jesus nirgends näher als bei den Menschen deiner Stadt. Und wenn du dann ihnen begegnest, dann will ich euch noch was mitgeben. Lass dich von den Begegnungen, die du dort hast, berühren, bewegen und verändern. Von den Begegnungen mit Menschen. Ich habe eine kleine Gefahr wahrgenommen in diesen Tagen bei uns. Wir neigen davon zu reden, und das ist gut, das ist nur wertvoll, wie sich Menschenleben verändern, wenn sie Jesus begegnen. Wie sich Menschen verändern, die anderen verändern, wenn sie zu uns kommen. Und es ist wertvoll zu sehen, wie ein Menschenleben heil werden kann. Aber wir erzählen uns zu wenig, wie wir uns verändern, wenn wir Menschen begegnen. Wenn du meinst, du könntest bleiben, wer du bist und wie du bist, wenn du missionarisch unterwegs bist, dann ist das eine große Selbsttäuschung. Begegnung geht nur ehrlich. Begegnung geht nur echt. Begegnung geht immer nur gegenseitig. Und ihr Lieben, das macht uns Gott vor. Gott hat sich berühren lassen von dieser Welt. Gott treibt es um, was in dieser Welt passiert. Jesus lässt sich berühren von den Menschen, denen er begegnet. Glaub doch nicht, die anderen hätten dir nichts zu sagen oder du hättest ihnen mehr zu geben als sie dir. Es gibt eine geistliche Arroganz. Es gibt einen missionarischen Hochmut. Es gibt eine Überheblichkeit der Frommen. Lasst uns Menschen begegnen auf Augenhöhe, eigentlich noch darunter. Ihnen die Füße waschen. Heißt, ihnen zu dienen, sich berühren zu lassen von dem, was sie bewegt, was sie anrührt, was sie fragen lässt, was sie zweifeln lässt. Lass dich berühren von dem Atheisten. Lass dich berühren von der queeren Person, der du begegnest, von dem, was sie empfindet. Lass dich berühren von dem Zweifler, der nicht mehr glauben kann und nicht mehr versteht. Lass dich berühren von der geflüchteten Frau aus Afghanistan. Und lass dich berühren von dem Moslem, der dir erzählt, was Allah für ihn bedeutet. Und warte nicht ständig drauf, wann du ihm sagen kannst, aber es ist alles scheiße, was du glaubst und was du denkst. Beginn einmal Respekt zu haben und berührt zu werden und Achtung vor Menschen. Gott ist Mensch geworden, damit er uns lieben kann. Dann fängst du an, Mitmensch zu werden. Du kannst nicht missionarisch sein, ohne dich berühren, bewegen und verändern zu lassen. Und glaub mir, Menschen spüren das, ob du bereit bist dazu oder nicht. Wenn wir das nicht sind, dann sind alle Zellgruppen nur ein Schneeballmarketing für einen religiösen Club. Dann ist Coffee and Church nur eine Methode. Dann ist Kirche Kunderbund ganz schön grau, wenn wir nicht echte Begegnungen wagen. Und das challenget uns. Das fordert uns heraus. Aber das ist der Jesusweg. Lasst euch so senden. Ach ja, und jetzt könnt ihr fragen, hey, Mensch, jetzt zum Ende sagst du sowas? so ein Ding mal noch kurz vor Schluss rausgehauen. Ich war schon mit meinem Zugticket und so irgendwie, ich dachte, komme ich noch aufs Klo rechtzeitig und so. Verlieren wir uns nicht selber, wenn wir uns auf Menschen einlassen? Geben wir uns nicht preis? Geht da nicht alles flüchten? Müssen wir nicht aufpassen? Mit Hab 8 rausgehen? Alles bewahren, was wir jetzt haben, damit wir unsere Identität schützen? Dann nehmt das noch mit. Wer seine Identität nur durch Abgrenzung definiert, nicht so, nicht wie die, nicht wie jene, nicht diese ethische Haltung, nicht diese Sicht der Bibel, nicht diesen Glauben, nicht jenes. Wer seine Identität so definiert, hat keine. Du lebst nicht von dem, was du nicht bist. Du lebst nicht von dem, was du nicht glaubst. Du lebst nicht von der Irrlehre, die du ablehnst. Du lebst von Jesus in deinem Herzen. Von seinem Wort, das dich trägt. Von seiner Gnade, die dich hält, von der Bibel, die du liebst, von den Menschen, die du liebst, was sich dir erschließt. Und das halte fest, das vertrete, darum ringe auch. Klar, wir haben viel Grund zum Streiten. Aber wir leben von dem, was pro ist, was Jesus uns gibt. Darum geht es letztlich nicht darum, etwas begriffen zu haben, sondern ergriffen zu sein. Von Jesus ergriffen zu sein. I speak Jesus. Ich fühle Jesus. Ich spreche seinen Namen aus. Ich bin mit ihm verbunden. Von ihm ergriffen. Ich weiß vieles nicht. Und vielleicht je länger, desto weniger. Aber ich bin von Jesus ergriffen. Und von seiner Liebe in der Stadt. Darum, nicht begriffen haben, ergriffen sein. Lass mal auf Jesus sehen. Lass mal sehen, wie er Menschen sieht. Lass mal fragen, wie er Menschen fragt. Lass mal hören, wie er Menschen zuhört. Lass mal gehen, wie er Menschen nachgeht. Lass mal lieben. Lass mal Liebe nicht begrenzen. Lass uns mal nicht nach Grenzen fragen und ständig Grenzen ziehen und Gemeinde wie einen Käfig verstehen. Lass mal nicht nach roten Linien fragen, sondern nach offenen Herzen. Lass uns die Mitte suchen und nicht den Rand. Lass uns statt Zäune bauen, zur Quelle gehen. Lass mal Zweifel zu. Lass Schmerz zu. Lass Spannung zu und Angst und Wut. Lass mal aushalten. Lass mal mitfühlen. Lass mal berührt sein. Lass mal gnädig sein. Mit dir, mit anderen. Lass mal Ja sagen ohne Aber. Lass mal Gnade leben. Lass Gott mal Gott sein, Mensch, und lass uns mal Mensch sein. Lass mal nicht begreifen, sondern ergriffen sein von Jesus, von Liebe.